Aber ich glaube nicht, dass wenn die Wahlen schwierig ausgehen für Herrn Merz zum Beispiel, dass man dann die Vertrauensfrage stellen sollte. Weil ich denke, es ist gerade in diesen Zeiten, wo wir auch merken, dass Koalitionsbildung immer schwieriger wird, weil die Wahlergebnisse immer herausfordernder werden, dass wir dann dafür für noch mehr Unsicherheit in der Bevölkerung sorgen, wenn dann die Bundesregierung sozusagen Neuwahlen anstrebt.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponda.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich bin Dennis Schiponda, der Host des Podcasts, und freue mich, wenn ihr wieder oder neu eingeschaltet habt. Wer uns schon länger kennt, weiß, wir hatten jetzt eine längere Pause und ich will transparent machen, warum. Ich habe einfach krass unterschätzt, wie viel Energie und Kraft es braucht, ja, einen Podcast wöchentlich herauszubringen, und am Ende des Jahres ging einfach gar nichts mehr. Ich musste mich rausnehmen, aber jetzt bin ich da. Nicht nur mit neuer und frischer Energie, sondern auch mit einem neuen Konzept. Denn letztes Jahr haben wir eher biografisch über Ost und West geredet. Dieses Jahr wollen wir politisch über Ost und West sprechen, denn es ist ein Superwahljahr und wir wollen die Wahlen begleiten. Was ändert sich jetzt also? Zum einen ändert sich, dass wir alle 2 Wochen rauskommen. Das ist einfach nachhaltiger für uns von der Arbeit her. Und zum anderen ändert sich inhaltlich, dass wir 2 Sendungen zu einem politischen Themenfeld zusammenfassen. In der ersten Sendung hört ihr dann PolitikerInnen, wie ihr das auch aus anderen Politiksendungen kennt, die miteinander diskutieren sollen, aus verschiedenen Landtagswahlkämpfen oder den Kommunalwahlkämpfen, manchmal auch die Spitze, die das vielleicht einordnen soll, was gibt's für Auswirkungen am Ende auf die Bundesebene zum Beispiel. Und in der 2. Woche, und das ist das, was wir anders machen wollen, weil ich finde, diejenigen, die von der Politik betroffen sind, die kommen seltener zu Wort. Und das möchten wir hier ändern. Deswegen laden wir Mütter ein, Angestellte, Menschen, die sich in NGOs engagieren, Expertinnen wie Wissenschaftler, die uns aus der Praxis eine andere Perspektive auf die Vorschläge und Ideen geben sollen. Wie wirkt sich das auf ihr Leben aus? Ich bin gespannt drauf, und da binden wir natürlich Ost und West wieder mit ein. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt drauf. Jetzt in den ersten 2 Folgen machen wir es genau wie letztes Jahr. Wir schauen erst den Osten an und dann den Westen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Und wer wäre besser geeignet für den Osten als die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser, mit der wir heute sprechen? Doch bevor wir das machen, möchte ich euch einen kleinen Überblick zu den Wahlen geben. Was sagen die Umfragen gerade? Wer steht wo als Spitzenkandidat zur Wahl? Was passiert da gerade? Denn auch in Zukunft werdet ihr im Wochenrückblick immer die aktuellen News aus den Wahlkämpfen an dieser Stelle bekommen. Gehen wir rein in den Wochenrückblick. In Baden-Württemberg will die CDU am 8. März mit Manuel Hagel nach 15 Jahren grüner Regierung die Staatskanzlei von Winfried Kretschmann übernehmen, der aus Altersgründen nicht mehr antritt. Das könnte gelingen. Laut INSA-Umfrage liegt die CDU bei 29% vor den Grünen mit 21% und ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir. In Rheinland-Pfalz versucht die CDU am 22. März nach langer Oppositionszeit wieder an die Regierung zu kommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat das Amt bereits vor 1,5 Jahren an Alexander Schweizer übergeben, der das SPD-Stammland verteidigen muss. Einen Monat vor der Wahl deutet sich ein enges Rennen an. Infratest DIMAP sieht die CDU mit 29% knapp vor der SPD mit 26%. Auch im Osten sind die Weichen gestellt. In Sachsen-Anhalt ist Ministerpräsident Rainer Hasselhoff Ende Januar zurückgetreten. Wirtschaftsminister Sven Schulze zieht nun mit Amtsbonus in den Wahlkampf zur Landtagswahl am 6. September. INSA verortet die AfD bei 39%, auf die CDU mit 26% folgt. In Mecklenburg-Vorpommern tritt SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erneut an. Forsa sieht die SPD bei 23%, hinter AfD mit 37%. Können Schwesig und Schulze die AfD in den kommenden Monaten noch einholen? Ein Machtverlust in Mecklenburg-Vorpommern oder Rheinland-Pfalz würde die ohnehin angespannte Lage der SPD im Bund weiter verschärfen. Für die CDU wäre eine Niederlage in Sachsen-Anhalt besonders bitter. Sie stellt dort seit 2002 ununterbrochen den Regierungschef. In Berlin geht es um die Zukunft von Kai Wegner, der seit 2023 mit der SPD regiert. Infratest DIMAP sieht die CDU mit 22% vor Linke, AfD, Grüne und SPD, die nur knapp folgen. Kann es die linke Spitzenkandidatin Elif Ereib also schaffen, an der CDU vorbei und ins Rote Rathaus einzuziehen? Wie steht es um die kleineren Parteien? Die FDP kämpft in allen Bundesländern um den Wiedereinzug. Linke liegt laut verschiedener Umfragen im Westen bei 6-7% und schafft damit vermutlich den Einzug in die Landesparlamente. Das Gleiche könnte für das BSW im Osten gelten. Knapp könnten es auch die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz in den Landtag schaffen. Diese Wahlen testen die Merz-Regierung. Union und SPD stehen massiv unter Druck, sollen Reformversprechen einlösen und müssen gleichzeitig mit möglichen Niederlagen in den Ländern umgehen. Lasst uns also in den Osten schauen und mit Frau Kaiser darüber sprechen, wie sich diese Landtagswahlen auch auf die Bundesebene auswirken können. Kommen wir zu unserem Gast Elisabeth Kaiser in unserer ersten Kategorie 60 Sekunden pur. Sie haben 60 Sekunden, um sich vorzustellen, was sehen Sie für Probleme, was sind erste Lösungsansätze. Hier sind Ihre 60 Sekunden.
Ja, hallo, mein Name ist Elisabeth Kaiser und ich bin Abgeordnete für die SPD aus dem schönen Wahlkreis Gera-Kreis und dem Altenburger Land. Das mache ich seit 2017, habe ich die ehrenvolle Aufgabe und habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, in der Innenpolitik, vor allen Dingen im Kampf gegen Extremismus, Rechtsextremismus im Speziellen, für Demokratieförderung, aber auch für den Bevölkerungsschutz. Mich hat aber auch immer schon Stadtentwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse umgetrieben. Und ja, seit dieser Legislatur bin ich die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland im Bundesfinanzministerium und das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich bin Ostdeutsche, ich bin in Gera geboren, aufgewachsen, meine Biografie bewegt sich eigentlich im ostdeutschen Raum und mein Ziel war es auch immer, mein Ansporn für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, weil ich eben auch aus einer Region komme, die sehr stark durch die Transformation geprägt wurde, wirtschaftliche Veränderungen, sogenannte strukturschwache Regionen und es war immer schon mein Antrieb zu sagen, ich setze mich dafür ein, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland erhalten und daran arbeite ich sehr intensiv.
Super, vielen lieben Dank. Sie sind sogar unter den 60 Sekunden geblieben. Perfekt. Dann kommen wir gleich zum Gespräch. Frau Kaiser, Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind Ostdeutsche aus Gera, haben sich immer im ostdeutschen Raum bewegt. Die Wende haben Sie als Kleinkind miterlebt. Gibt es ein typisch ostdeutsches Gericht, das Ihnen überhaupt nicht schmeckt?
Ich weiß manchmal gar nicht, ob das so ostdeutsch ist oder ob es manchmal auch regionalspezifisch ist, aber es gibt ein Gericht, das haben wir zu Hause manchmal gegessen, das nennt sich Stippe oder auch Studentenstippe und das ist im Grunde gekochtes Hackfleisch mit Gewürzgurke und Zwiebeln und dazu kann man auch Kartoffeln essen, wenn man will. Und das wurde auch doch in Mensen zum Beispiel serviert, gerade auch so im mitteldeutschen Raum. Und ich kann das nicht essen. Also ich finde das nicht so lecker und es sieht auch so ein bisschen grau aus. Und ja, ich meine, das typische Jägerschnitzel kennt ja auch jeder. Das ist, glaube ich, mit Nudeln, das ist ganz cool. Wobei ich auch nicht mehr so der Fleischesser bin, muss ich auch gestehen.
Dieses Stippe habe ich, glaube ich, auch einmal gegessen. Da war ich, glaube ich, auch in Thüringen unterwegs. Aber aus Brandenburg zum Beispiel kenne ich das gar nicht. Da bin ich ja groß geworden.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich eher so Sachsen-Anhalt, die Ecke. Mhm. Mein Vater war Halberstädter und kam aus der Region. Und ich glaube, daher kommt das ein Stück weit. Und wir haben es dann halt zu Hause auch gegessen.
Ja. Gibt es ostdeutsche Werte, die Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben und die Sie auch an Ihre Kinder weitergeben?
Ja, manchmal weiß ich nicht genau, ob das so sehr ostdeutsch ist, aber ich glaube es am Ende schon. Das ist so ein gewisser Pragmatismus und auch so eine Lösungsorientierung, wenn jetzt nicht für alles gleich die perfekte Lösung da ist oder wenn man irgendwas braucht und hat es jetzt nicht, dass man sich Alternativen sucht oder kreativ wird. Das ist, glaube ich, so, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Oder auch Dinge einfach auch nur aufzuheben und zu gucken, vielleicht kann man das noch gut gebrauchen und nicht immer alles neu zu kaufen oder für alles Mögliche ein extra Gerät so anzuschaffen. Das ist, glaube ich, was sehr pragmatisch ist, was ich von zu Hause mitgenommen habe, aber vor allen Dingen auch so ein Stück weit auch Rücksichtnahme, Rücksicht auf andere, auch Empathie für andere, eine gewisse Solidarität, dass man das auch merkt im Alltag, dass man Rücksicht nimmt und aufeinander auch ein bisschen achtet. Das ist, glaube ich, das, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe und was ich, glaube ich, schon auch in der Gesellschaft breit verankert war.
Ich glaube, gerade bei dem ersten Punkt, den Sie gesagt haben, mit dem so Sachen aufheben, ich glaube, da gibt es so eine Zweiteilung, ne? Weil die Nachkriegsgeneration, glaube ich, im Westen, die hat das auch noch so, aber im Osten hat sich das halt weitergetragen, weil wir bis zu den 90ern in der DDR waren und davor ja auch einfach in der Mangelwirtschaft gelebt haben, wo das ja auch eine wichtige Eigenschaft war, um so über die Runden zu kommen. Aber das ist ja auch wieder so ein Bogen, den man dann auch zwischen Ost und West wieder spannen kann, was ich ja auch ganz schön finde. Ich habe ein Interview von Ihnen mit Henrik Bolz angeschaut und da haben Sie über die Gewalt der Baseballschlägerjahre geredet und das ist für mich als Aussie of Color ja immer ein sehr wichtiges Thema und ich fand das da auch sehr spannend, dass Sie gesagt haben, Sie als damals junge Frau haben das gar nicht so mitbekommen wie Ihr Bruder. Aber also wie hat sich denn bei Ihnen so diese Gewalterfahrung gezeigt? War das irgendwie, also ne, als Frau konnte man da anders mit umgehen oder konnte man das auch ausblenden?
Also ich habe es in meinem, sag ich mal, Sozialraum, wenn ich so sagen darf, bin in einem Plattenbaugebiet aufgewachsen. Da wusste man, es gibt so Klicken und so. Und ich habe da keiner angehört und habe eher so mit meinen Freundinnen getroffen und wir sind dann auch so ein bisschen durch die Straßen gezogen, wie wir das so gemacht haben, sind halt rausgegangen. Aber habe das insofern nicht mitbekommen, direkt auch so Gewalt und so, auch so Provokationen und so. Aber ich habe das eben schon mitbekommen, wie gesagt, über meinen Bruder, dass es dann da eben auch mal Auseinandersetzungen gab. Und vor allen Dingen dann auch in der Schule über Äußerlichkeiten und so. Also da hat man das dann schon mitbekommen, dass man mal da so Kategorien, das waren dann die so eher so Skater-Klamotten getragen, also Baggy Pants und so weite T-Shirts und so. Das waren eher so die Skater und dann eher die Linkeren und dann eben auch alternativ gekleidet. Und es war sehr stigmatisch, fast schon Schubladen. Es gab auch welche, die hat man es gar nicht irgendwie zuordnen können. Aber es gab natürlich auch die Springer. Springerstiefel und Glatzen, die gab es eben auch. Und das hat man dann eben auch sehr klar unterscheiden können. Und dann auch gesagt, ah ja, der hat so eine Farbe Schnürsenkel in den Springerstiefeln. Das ist dann eher der Punk oder das ist eher der Rechte. Und da hat man es eigentlich so als junges Mädchen oder Kind auch mitbekommen. Aber ich hatte nicht diese direkte Auseinandersetzung. Das muss ich schon so sagen. Das habe ich dann erst später auch, also ich habe das mal reflektiert zusammen mit meinem Bruder. Ich habe halt gesagt, wenn wir über die 90er gesprochen haben, die 2000er Jahre, wie hast du das wahrgenommen damals bei uns? Da meinte, ja klar, das war schon krass teilweise. Und ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil ich mich einfach in anderen Räumen bewegt habe, die aber ganz nebeneinander standen. Also das war schon, das ist manchmal schon kurios, die man als, ich meine, ich bin ja auch privilegiert als Weiße, hatte ich ja gar nicht so ein Stigma. Also ich war jetzt auch nicht, das hat sich ja später entwickelt, dass ich mich so politisiert habe. Deswegen hatte ich das in meiner frühen Kindheit und auch Jugend, ich bin auch mit 18 schon zum Studium dann weggegangen, hatte ich nicht so intensiv erlebt tatsächlich.
Und ich finde das auch nochmal spannend aus so einem Antlitz, wenn ich jetzt als Ossi of Color gucke, meine jüngere Schwester. Also Katharina Wader erzählt ja ähnliche Geschichten, wie ich sie erlebt habe oder auch ihr Bruder.
Ja.
Auch als Frau in Sachsen-Anhalt ist sie ja groß geworden auf dem Land. Und ich habe das letztens sogar gemerkt, als ich letztes Jahr Weihnachten zu Hause war. Meine Schwester und ich waren in dem gleichen Pub. Und wir hatten zwei komplett unterschiedliche Abende. Während sie so überhaupt gar nichts mitbekommen hat, hab ich draußen eine geraucht und so ein Typ hat mich halt angequatscht und wollte irgendwie, halt so ein AfD-Mensch, der meinte, aber er hat ja nichts gegen Ausländer.
Ach, krass.
Also ich bin kein Ausländer. Und dann meinte, ich habe auch Geflüchtete als Freunde und wollte dann irgendwie so einen komischen Bond aufbauen, den ich nicht verstanden habe. Und am Ende hat er dann doch so einen Satz gesagt, wie, na, dann müssen wir dich halt doch umbringen, weil ich ihm halt nicht in allem zugestimmt habe. Und das habe ich gar nicht gehört, sondern andere drumherum. Und dann habe ich so meine Schwester gefragt auf dem Rückweg und sie hat es überhaupt nicht geschnallt. Und wir sind dann mit dem Fahrrad gefahren und dann kam uns so eine Gruppe hinterhergefahren und bei mir triggert das sofort.
Ja,
und bei
ja.
meiner Schwester so gar nichts. Also komm, wir fahren jetzt hier lang und diese kleinen Schleichwege, so damit die jetzt nicht hinterherkommen und sowas alles. Und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Das fand ich sehr interessant, wie unterschiedlich wir das auch wahrnehmen konnten, ne?
Ja, absolut. Das ist dann schon ein Thema, wie man eben auch, ich glaube manchmal, wie man sich dann auch, in welchen Gruppen man sich bewegt und dass es dann total unterschiedliches Erleben ist, auch wie man nachts oder abends unterwegs war oder so, ne? Weil ich war eher so die Behütete, die dann eben auch früh nach Hause gegangen ist. Und mein Bruder war eher so ein bisschen der Rebellische, der dann eben auch viel unterwegs war und draußen und mit Älteren unterwegs. Und der hat dann eine ganz andere Erfahrung gemacht.
Ja, dann kommen wir mal weg von der Gewalt. Sie haben gestern den Deutschlandmonitor 2025 vorgestellt. Was ist denn der Deutschlandmonitor überhaupt?
Ja, das ist eine Studie, die über einen längeren Zeitraum auch läuft, die jedes Jahr erhoben wird. Und wir vergleichen da Einstellungen in Ost und West, also zur Gesellschaft, zu Demokratievertrauen, zu politischen Einstellungen. Das gibt es teilweise auch schon in den Ländern regional. Wir haben es eben auf deutsche Ebene gezogen. Und das ist eine sehr repräsentative Studie, die unternommen wird von der Universität Jena, dem Zentrum für Sozialforschung in Halle und dem GESIS in Mannheim, die wird jährlich durchgeführt und wir versuchen immer noch einen anderen Schwerpunkt mit reinzubringen. Neben den standardisierten Fragen, die wir jedes Mal mit abfragen, also zu politischen Einstellungen, kommt dann nochmal ein extra Aspekt mit dazu. Und diesmal haben wir direkt nach Veränderungsbereitschaft gefragt, weil es halt schon auch wichtig ist, in Zeiten, wo sich so viel verändert, gerade KI unseren Alltag beeinflusst, der Klimawandel, der uns beschäftigt, wo wir dagegen arbeiten müssen. Aber genauso auch Fragen eben auch der Arbeitswelt, Digitalisierung und aber auch die geopolitische Lage und die Unsicherheiten international. Das macht ja was mit den Menschen. Und das ist natürlich interessant zu gucken, was ist mit Gesellschaften, die gerade schon noch immer eigentlich in der Transformation sind und eine sehr intensive Transformation in den 90er Jahren erlebt haben, bis 2000ern, die anhält. Und einer anderen vielleicht Teil der Gesellschaft in Deutschland, die das nicht ganz so stark erlebt hat, diese Transformationsjahre. Und das fanden wir ganz spannend zu untersuchen. Das haben wir gemacht und haben eben auch Ergebnisse gesehen, die zum Teil überraschen, aber zum Teil eben dann auch nicht ganz so stark. Weil wir hätten ja genau annehmen können, auf der einen Seite, okay, man hat schon Veränderungen durchgemacht und hat da eigentlich keine Angst vor, weil man weiß, wie man damit umgeht. Oder auf der anderen Seite, vielleicht ist man auch mal müde, veränderungsmüde. Und was wir gesehen haben, ist, grundsätzlich sind die Deutschen eigentlich veränderungsbereit. Also es ist, Müdigkeit kann man jetzt so nicht feststellen, aber es hängt extrem auch davon ab, was habe ich bereits für Erfahrungen gesammelt mit Wandel, mit Veränderungen, für mich persönlich, aber auch in meinem gesellschaftlichen Umfeld. Und wie sind meine Ressourcen? Ich glaube, das ist nicht ganz überraschend, das zeigen ja auch Sozialstudien mit dem Thema Resilienz. Wenn ich genug finanzielle Mittel habe, wenn ich ein so gutes soziales Umfeld habe und einen gewissen Bildungsgrad, dass ich noch Dinge erklären kann, dass ich auch Dinge, Hintergründe besser verstehen kann, dann bin ich auch offener dafür, für Veränderung. Dann kann ich die besser akzeptieren oder damit umgehen und bin nicht ganz so ängstlich vielleicht oder auch, hab auch, oder verunsichert. Und das zeigt sich in Ost wie West. Bloß die ostdeutschen strukturschwachen Regionen, die zeigen da eben noch größere Skepsis zu Veränderungen als woanders.
Wo stehen wir in Ostdeutschland 35 Jahre nach dem Beitritt?
Ja, also man muss ja sagen, grundsätzlich hat sich ja vieles verändert, auch zum Guten. Was Sie aber schon sehen, also kann man auch so sehen, dass man sagt, okay, grundsätzlich ist Demokratie, 98% bundesweit, trifft auf Zustimmung in der Bevölkerung. Wir sehen dann aber doch nochmal Unterschiede, wenn wir so ein bisschen in die einzelnen Punkte gehen, zum Beispiel Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in die Bundesregierung, in Verfassungsorgane. Da sehen wir schon Ost wie West, dass das Vertrauen da durchaus Potenzial hat nach oben. Das ist weniger ausgeprägt. Und wir sehen auch, dass insbesondere in den sogenannten strukturschwachen Regionen und in Ostdeutschland, und das ist leider ein großer Teil in Ostdeutschland immer noch, dass da besonders skeptisch auf die Politik, auf Demokratie geschaut wird, aber vor allen Dingen auch auf die Frage, wie bereit ist man für Veränderungen, für Wandel, für Neues. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass strukturelle Unterschiede auch eine starke Auswirkung darauf haben, wie ich die Politik, Demokratie als Staatsform etc. bewerte. Und ich denke da ansonsten, was überraschend aber auch ist, dass wir dann doch in Ost und West in manchen Fragen doch ziemlich, das sind die marginalen Unterschiede. Also in prosperierenden ostdeutschen Regionen, die ticken ähnlich wie die prosperierenden westdeutschen Regionen. Also da muss man schon sagen, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß.
Also ich fand das immer spannend, weil das war ja auch immer so eine Erzählung, dass sozusagen unsere Elterngeneration, die hat das einmal durchgemacht und ist da müde. Und das hat mich dann überrascht, dass es gar nicht so, dass man das gar nicht so flächendeckend auslegen kann, sondern wie Sie sagen, das hat halt wirklich mit den Ressourcen zu tun, die man dafür hat. Bürgerinnen sind ja sogar bereit, Zumutungen in Kauf zu nehmen. So sagen ja über die Hälfte in dem Monitor für Klimaschutz, wären sie bereit, zum Beispiel kein Auto mehr zu fahren, für die Verteidigung mehr auszugeben, also mehr Steuern zu zahlen, alltägliche Dinge nur noch digital zu erledigen. Fast die Hälfte ist einverstanden, wenn Flüchtlingsheime in ihrer Umgebung gebaut werden. Das sind ja alles Punkte, die ja sozusagen auch eigentlich in der, also zum Beispiel Steuererhöhung, die sind ja in der Regierung, ne, die SPD ist dafür, hat ja gerade Vorschläge gemacht. Merz hat die dann wieder abgeräumt. Tempolimit zum Beispiel kostet nichts. Das heißt ja nicht, dass die Leute kein Auto fahren können. Auf dem ländlichen Raum kann man das ja. Nee, man kann nicht ohne Auto dort übernehmen. Aber Tempolimit kostet nichts, könnte uns beim Klima zum Beispiel helfen. Und trotzdem ist da ja so eine gewisse Blockade in der Regierung. Wie versucht man die denn aufzulösen, wenn wir da vorankommen wollen an den Punkten?
Ja, also ich glaube, dass das Thema, wenn wir jetzt mal bei dem ersten Thema bleiben, Ungleichheit in Deutschland, dass das ein Thema ist, was Ost und West genauso betrifft, auch wenn wir zwischen Ost und West noch große Vermögensunterschiede haben, aber grundsätzlich die Schere zwischen Arm und Reich, die ist ja wirklich in den letzten Jahren nochmal massiv auseinandergegangen und das liegt eben daran, dass die Belastung für die Bevölkerung, die durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige, die so ihren Alltag bestreiten, dass die mit den enormen Kostensteigerungen und Inflation etc. auch zu kämpfen haben und höhere auch Abgaben für das Sozialsystem etc. Und auf der anderen Seite im Hochvermögende kaum Steuern zahlen, gerade wenn es um Erbschaften geht und eigentlich auch noch von Krisen teilweise profitiert haben finanziell. Und ich finde schon, dass es der Diskurs in der Gesellschaft jetzt auch angekommen ist im Sinne von, jeder muss auch seinen Teil beitragen zum Funktionieren unserer Gesellschaft für das Gemeinwesen nach der jeweiligen Stärke desjenigen. Und da denke ich, ist die Debatte auch relevant und denke, wir müssen uns über die Erbschaftssteuer unterhalten, weil es dazu auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, was erwartet wird, wo eben auch Sonderregelungen oder auch das sogenannte Schonvermögen auf den Prüfstand gestellt wird. Und wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass das so nicht verfassungskonform ist, dann müssen wir über eine Reform der Erbschaftssteuer sprechen. Und wir haben unsere Vorschläge jetzt schon mal vorgelegt. Und da müssen wir da weiter in die Diskussion gehen. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, und es ist, glaube ich, auch ein interessanter Befund auch beim Deutschlandmonitor, die Menschen möchten halt auch eine Regierung, die einen klaren Kurs vorgibt, die transparent auch Dinge erklärt und entscheidet und einfach auch diesen Kurs folgt. Also so eine klare Führung im Sinne von Transparenz und Klarheit, was kommt. Und das ist nicht ganz einfach, wenn sich Parteien gegenüberstehen in diesen Zeiten, die doch sehr grundsätzlich unterschiedliche Positionen auch vertreten. Natürlich sind wir regierungserfahren, staatstragend, wie man so gut sagt, und machen das auch. Aber letztendlich geht es auch darum, dass wir nicht unser Profil verlieren wollen als Partei. Und deshalb ist gerade diese Vielstimmigkeit in der Koalition zu verschiedenen Positionen, zu bestimmten Themen dann doch eben auch spürbar. Und das ist so ein bisschen die Ambiguität, die Ambivalenz, die man aushalten muss. Leider auch als Bürger. Auf der einen Seite will man eine Regierung, die einen klaren gemeinsamen Kurs geht, erwartet aber auch von den Parteien, dass sie ihr Profil auch zeigen und man will auch wissen, wofür die stehen. Und da kommen wir immer in so eine schwierige Situation im Sinne von, es ist nicht immer alles Streit, aber wir müssen manchmal eben auch unsere Position deutlich machen und gegenüberstellen. Das wirkt dann nicht immer ganz konform, weil wir eben in einer Koalition sind.
Und das war ja eigentlich auch schon in der Vergangenheit so in den großen Koalitionen. Was hat sich zu damals geändert? Also sind wir BürgerInnen vielleicht nicht mehr gewillt, so viel Streit auszuhalten? Wurden wir so ein bisschen, ne, also sind wir daran nicht mehr gewohnt? Weil das ist ja in der Demokratie und deswegen haben wir ja auch Koalitionen, ne, damit mehr Stimmen und mehr Bürgerwille sozusagen integriert wird. Ist das heute schwieriger als früher?
Ja, ich glaube, das hängt mit vielen Rahmenbedingungen auch zusammen. Also zum einen auch die Herausforderungen, die sind enorm gestiegen und komplexer geworden mit Blick auf die Dinge, die wir bewältigen müssen. Und das ist eben der Klimawandel, das ist wirklich die unsichere Weltlage. Wir sehen das ja in den USA. So gewisse Sicherheiten gibt es so nicht mehr. Und wir haben auch erlebt, dass eben auch die Medienschlagzeile eine andere ist, hat sich auch anders verändert. Also durch Social Media geht es viel um Überschriften, um Schlagzeilen. Da zählt natürlich der Skandal oder der Streit viel mehr. Und wenn man vorkommen will in den Nachrichten, muss man im Grunde dafür sorgen. Und das mit solchen eben Botschaften, klaren, pointierten, zugespitzten Botschaften, die nicht immer in das Korsett eben der Koalition passen. Und das führt natürlich dazu, dass die Rahmenbedingungen auch teilweise auch der Druck und die Komplexität der Dinge dazu führt, dass man viel häufiger sich äußert, dass man viel häufiger Position bezieht zu bestimmten Themen und es sehr schwieriger ist, einfach mal ruhig und ohne große Debatte Dinge einfach umzusetzen oder diskutieren. Und da passt manchmal auch die Schlagzahl der Ereignisse nicht zusammen mit den eigentlichen Prozessen in der Demokratie, in der Politik, die doch eigentlich Zeit brauchen und wo man Dinge ausdiskutieren muss, wo man Argumente wägen muss, wo man auch mal in Streit geht, aber wo man eben auch versucht, einen Kompromiss zu finden. Und wenn sofort jeder Gedanke hochgezogen wird, medial und gepusht wird, zugespitzt wird, ist es dann manchmal schwieriger, auch zu zeigen, es ist einfach nur ein Diskurs. Wir ringen gerade um die besten Lösungen und es ist nicht alles ein Streit, der zu Stillstand führt. Und das ist manchmal schwierig in diesen Zeiten zu vermitteln.
Und glauben Sie, dass, also ne, der Monitor hat jetzt gezeigt, dass die Bevölkerung veränderungswillig ist. Glauben Sie, dass es auch ein Umdenken in der Union zutage bringen kann, dass man da auch Politik machen kann, die vorangeht? Ne, ist ja nun mal eine konservative Partei und ist ja auch richtig, in einer Demokratie muss es das ja auch geben. Aber wir brauchen jetzt ja diese Veränderung in der Gesellschaft.
Ja, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich einig in der Koalition. Und das hat man, das merken wir ja auch im Koalitionsvertrag zum Teil, was da auch, also wir haben ja sehr viel uns vorgenommen an Reformen und darüber reden wir ja auch viel. Und ich glaube, es ist immer der Punkt, wenn wir über Reformen sprechen, in welche Richtung gehen die und was bedeuten die eigentlich? Ist es eine Erleichterung? Ist es eine Beschleunigung von Dingen? Und uns ist eben dabei wichtig, zum Beispiel bei eben bei den Reformen der Sozialsysteme zu sagen, wir wollen sie vereinfachen, wir wollen sie entschlacken und damit eben auch effektiver gestalten, ohne aber Schutzrechte zu schleifen für Menschen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir manchmal ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, was das bedeutet, Sozialsysteme effizienter zu machen. Und da kommt dann auch unsere verschiedenen Positionen dann zueinander oder auch treffen aufeinander. Und ich glaube trotzdem aber, dass der Veränderungsbereitschaft sehr hoch ist. Aber ich kann auch verstehen, in der Bevölkerung geht es vielen halt nicht schnell genug. Und das ist dann wieder der Punkt, der in Wahlkämpfen manchmal, der mich dann auch manchmal ärgert, das habe ich auch im letzten Bundestagswahlkampf erlebt, so diese Erzählung, wenn ihr uns jetzt wählt und die anderen alle abwählt, dann wacht ihr in einem neuen Deutschland auf. Dann wird sich hier von heute auf morgen alles ändern, alles wird super und braucht euch keine Sorgen mehr machen. Also ich meine, ich will auch nicht, dass sich Menschen Sorgen machen, aber wir müssen doch auch mal ehrlich sein, die Welt verändert sich ja nicht durch eine Wahl von heute auf morgen. Die Rahmenbedingungen sind dann erstmal die gleichen. Man muss damit umgehen, man hat vielleicht andere Ansätze und Lösungen oder versucht, andere Wege zu gehen, um diese Aufgaben zu lösen. Aber es braucht halt Zeit und auch jetzt die vielen Investitionen, die wir endlich ermöglichen können, weil wir jetzt eine Sonderregelung für die Schuldenbremse gefunden haben und die Sonderinvestitionen aufgenommen haben. Auch das wird sich in der Fläche ja erst über ein paar Jahre zeigen und nicht von heute auf morgen. Und das ist manchmal die Herausforderung in dem, was wir auch versprechen, auch in Wahlkämpfen und was wir dann auch liefern können. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen ehrlicher und transparenter werden, weil sonst glauben uns die Leute irgendwann gar nichts mehr. Weil sie auch denken, was habt ihr uns denn erzählt und warum ist das nicht schon da? Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man da auch ein bisschen klarer macht, wie das eigentlich funktioniert, wie Prozesse zu erklären. Wobei das Erklären oftmals in dieser medialen, sehr schnellen Zeit leider manchmal ein bisschen untergeht.
Hier an der Stelle passt vielleicht nochmal unsere neue kleine Mini-Kategorie. Gut gemacht, machen wir so. Frau Kaiser, gibt es ein Konzept oder eine Idee, Sie haben ja gerade schon einen Punkt genannt, die Sie persönlich gerne und sofort mit der CDU umsetzen würden?
Ja, also ich finde zum Beispiel, was Herr Wittberger macht, wo wir sagen Staatsmodernisierung, Entbürokratisierung und für die Leute einen einfachen digitalen Zugang zu Verwaltungsleistungen, bin ich absolut dabei. Können wir sofort, also würde ich am liebsten so machen und die Welt wäre für alle einfacher. Und wir hätten über die föderalen Systeme diese Frage der Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung gelöst.
Wenn Sie gerade sagen, Verwaltung neu denken, dann muss ich ein bisschen auch an Schulverwaltung denken. Und wir haben nämlich noch eine weitere Mini-Kategorie. Sarah aus Halle hat da nämlich eine Frage, die würde ich Ihnen jetzt einfach mal vorspielen.
Frau Kaiser, ich bin Sarah, 27, Lehramtsstudentin aus Halle. Wir haben einen Lehrermangel. Bis 2035 fehlen 49.000 Stellen bundesweit. Im Osten noch mehr. 40% von uns brechen das Studium ab, weil es theorielastig ist, zu wenig Praxis und Didaktik bietet. Schülerinnen kriegen Unterrichtsausfälle, fachfremden Unterricht und schon wir Studentinnen landen im Burnout, bevor wir richtig anfangen. Und dann wird meine Uni andauernd von Mittelkürzungen bedroht. Wie will die SPD das ändern?
So, jetzt sind Sie jetzt keine Landespolitikerin, sondern Bundespolitikerin, aber haben Sie da trotzdem eine Idee?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich auch denke, gerade in diesen Zeiten, wo wir wissen, auch demografischer Wandel, wir haben jetzt erst wieder Zahlen gehört, wir werden in Deutschland doch viel mehr und schneller älter als wir gedacht haben und weniger sozusagen. Und gerade das betrifft Ostdeutschland mit den demografischen Entwicklungen noch viel, viel stärker und viel, viel eher. Und da haben wir genauso auch, also das spüre ich ja auch bei mir in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern, Lehrermangel ist einfach ein großes Thema. Da gab es auch Dinge, die man reformieren musste in den letzten Zeit. Man hat auch zu wenig eingestellt. Und dann geht es aber auch um die Fachkräftenachwuchsgewinnung. Ne? Also wir haben leider auch weniger Menschen, die gerne Lehrer und Lehrerinnen werden wollen. Da haben wir ein Thema und auch die Unterschiedlichkeit der Einstellungspraktiken zwischen den Bundesländern. Das ist eine Ländersache, das ist ein föderales System. Bei der Bildung und da würde ich mir schon manchmal mehr Einheitlichkeit wünschen, auch was die Lehrpläne angeht und auch die Vergleichbarkeit, das fände ich schon nicht schlecht. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch eine finanzielle Frage, dass wir einfach mehr Geld hätten für Bildung, dass es auch gute Schulgebäude gibt, dass es digitale Infrastruktur an den Schulen gibt, dass man eben auch moderne Lernkonzepte ausprobieren kann. Das würde ich mir schon wünschen und das ist auch das, was der Bund machen kann, im Grunde viel mehr Geld auch mit Sorgen, da die Länder unterstützen. Das tun wir bereits, zum Beispiel auch in der frühkindlichen Bildung, bei der Kita-Finanzierung und das ist für mich auch eines der zentralen Punkte, was wir für die ganz Kleinen versäumen. Das kommt dann auch in der Schule nicht mehr so richtig gut an. Also da glaube ich, müssen wir ran und deswegen ist es auch da wieder wichtig, dass wir durch Mehreinnahmen, deswegen sind wir ja in bestimmten Bereichen für Steuererhöhungen für Superreiche, dass wir da das Geld auch für die Bildung nutzen, dass das die Länder auch nutzen können, um das in die Schulen zu stecken, um das in die Ausbildung zu stecken, auch in gute Hochschulen, auch für die Ausbildung, für Lehrkräfte zum Beispiel, dass wir da wieder besser werden. Weil das ist eigentlich unsere wertvollste Ressource, die Menschen in unserem Land, weil wir nicht wirklich Bodenschätze haben oder zumindest nicht unbedingt heben wollen mit Blick auf die Umweltbelastungen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in das Know-how der Menschen, in die Köpfe investieren. Also von daher finde ich diese Frage sehr, sehr wichtig und glaube, dass wir da gemeinsam mit den Ländern dran arbeiten müssen, dass wir dafür sorgen, dass auch mehr junge Menschen einen guten Abschluss machen können, dass sie sich wohlfühlen in der Schule und vor allen Dingen, dass auch mehr ihren Abschluss schaffen, als wir das jetzt leider sehen müssen.
Ja, ich habe da nochmal geguckt, weil die Abbrecherquote bei Lehrämtern ist deutschlandweit bei 40%. Und das ist ja schon krass, ne, wenn man sich das anschaut. Und da frage ich mich auch, weil Sie ja gerade gesagt haben, wir müssen so eigentlich finanziell da weiter reingehen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben in Deutschland ja, ist ja nicht, dass wir jetzt so wenig Geld haben. Und es gibt ja eigentlich auch Möglichkeiten, wenn ich mir zum Beispiel die Deutsche Bahn angucke, oder jetzt ist das 49-Euro-Ticket teurer geworden. Wenn man das mit dem Dienstwagenprivileg, ne, wenn man das einfach streichen würde, dafür die Leute mehr Bahn fahren können sozusagen, dann ist da ja Geld, was man umverteilen könnte in, also Projekte, die jetzt allen zugute kommen. Und das ist ja auch aus der Ampel ein Projekt, was positiv angekommen ist. Mich ärgert da immer so ein bisschen, dass Politik, vor allen Dingen konservative Parteien, liberale Parteien, diese Umverteilung nicht mitmachen. Und auch, dass ich das Gefühl habe, manchmal in der Sozialdemokratie, dass dafür nicht genug gekämpft wird, diese Umstrukturierung zu machen. Können Sie uns sozusagen erklären, warum das nicht passiert, obwohl ja Geld da wäre, dass da Gelder anders zu verteilen?
Ja, grundsätzlich haben wir natürlich unsere Position und können uns auch vorstellen, wie wir mehr fürs Gemeinwesen tun und wo wir da vielleicht auch Mittel freilegen könnten. Letztendlich ist es aber so, wie die Bürger entscheiden über die Wahlprogramme und über die Parteien, die sie wählen. Und wir müssen immer wieder Koalitionen eingehen. Und dann verständigen wir uns darauf, was wir tun können und was wir leider eben auch nicht tun können. Und in diesem Rahmen müssen wir uns bewegen. Das ist nicht immer ganz nachvollziehbar, weil ich höre das ja auch oft. Die Sozialdemokratie ist schon so lange in Verantwortung und die ganzen Punkte, die ihr euch vornimmt, die werden da immer nur zum Teil durchgesetzt oder nicht umgesetzt. Und das ist aber das Schicksal auch von Koalitionen und die Mehrheiten haben eben andere Parteien eben auch gewählt, die ein anderes Programm haben, die dann eben auch ja auch so eine Subventionspolitik für zum Beispiel die Dienstwagen dann weiter auch behalten wollen. Manchmal muss man aber dann auch ins Detail gucken. Wir reden ja auch gerade darüber, wie die Automobilbranche zum Beispiel aufgestellt ist und ja, da gab es große Versäumnisse in der Vergangenheit. Jetzt brauchst du da Unterstützung, auch politischer Seite. Da kann man sich auch drüber streiten. Ne? Aber letztendlich, das muss ich auch wieder als Ostbeauftragte sagen, hängt in Ostdeutschland zum Beispiel fast jeder vierte Industriearbeitsplatz an der Automobilindustrie, was auch wieder was für die Menschen auch von hoher Relevanz ist. Und da muss man immer genau abwägen, an welchen Punkten man dann Veränderungen herbeiführt, die dann auch wieder einen kleinen Dominoeffekt haben. Und das will dann wohl überlegt sein. Deswegen ist man manchmal vielleicht auch sehr motiviert, Dinge umzusetzen, merkt dann aber auch in Doing, okay, vielleicht müssen wir dann nochmal eine andere Schraube drehen, sonst haben wir da ein Problem.
Und da stelle ich mir gerade die Frage, weil Sie auch sagen, die BürgerInnen entscheiden mit ihren Stimmen. Der Monitor hat ja gerade gezeigt, dass die Deutschen veränderungsbereit sind. Was glauben Sie denn, warum das nicht auch in einem Shift in den Stimmen dann zutage kommt, dass es halt zum Beispiel linke Mehrheiten gibt? Weil, ne, wenn man immer konservative Parteien wählt, dann wird sich auch nicht so viel verändern. Hat die Sozialdemokratie eine allgemeine Linke nicht genug gekämpft? Ist sie nicht durchsetzungsstark genug? Wie erklären Sie sich das, wenn die Veränderungsbereitschaft grundsätzlich da ist?
Ja, es ist unterschiedlich. Also ich müsste jetzt auch mal die Wahlen nochmal analysieren, um das jetzt nochmal genau, also an den Wahlen festzumachen, auch die vergangenen Bundestagswahlen. Aber ich glaube, es hängt damit Unterschiedlichkeit zusammen. Also zum einen will man ja schon auch Veränderungen, ist bereit, man sieht auch die Probleme. Aber wenn es dann darum geht, es wird ganz konkret und das sieht man ja zum Beispiel auch bei bestimmten Vorschlägen auch von den Grünen, wenn es dann halt sehr an das eigene Leben geht, man das Gefühl hat, man ist überfordert damit. Man schafft es nicht, diese Veränderung mitzugehen. Dann hat man da eher so eine Abwehrreaktion. Und ich glaube, wenn wir deutlich machen können, wenn wir es schaffen, und ohne dass es verhetzt wird, zu zeigen, wir gehen diesen Weg Und wir zeigen euch auch auf und wir geben euch auch Instrumente an die Hand, dass ihr das mitgehen könnt. Das ist, glaube ich, das A und O. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch einig werden, was sind dafür die richtigen Instrumente? Wie kann man die Bevölkerung da das Vertrauen geben? Ihr schafft das, ihr braucht da keine Angst vor haben, ohne dass es halt von aktuell mit der Bild-Zeitung sofort verhetzt wird. Das sind, glaube ich, auch so Punkte, dass Menschen auch das Gefühl haben, okay, wir gehen da auch einen guten Weg und das schaffen wir auch. Und ich glaube, dann kommt es auch immer sehr drauf ran, gerade in Wahlkämpfen werden da manchmal auch Themen zugespitzt, die vielleicht am Ende gar nicht unbedingt das große Problem für die Bevölkerung persönlich ist, also in ihrem persönlichen Alltag, aber dann doch als Bedrohung oder wahrgenommen wird oder für Unsicherheit sorgt. Es war zum Beispiel im letzten Wahlkampf das Thema Migration. Das war natürlich auch untersetzt von den schlimmen Anschlägen, die es gab. Und sofort wurde Migrations- und Sicherheitsproblem hochstilisiert, was es ja per se eigentlich nicht ist. Aber gerade in Ostdeutschland brauchen wir Zuwanderung, wenn wir eine Perspektive haben wollen. Aber es hat dafür gesorgt, dass erstmal Zuwanderung als was Gefährliches wahrgenommen wird, als Verunsicherung. Und anstatt man sagt, wenn wir mehr Leute hier aufnehmen wollen, dann brauchen wir Reformen in der Gesundheitsversorgung, wir brauchen im Schulsystem müssen wir was verändern, weil da die Sprachkurse etc. fehlen und die Voraussetzungen. Also da haben wir ja Baustellen sozusagen, oder in der Wohnraumversorgung, dass wir dann eben auch sagen, wir können adäquate Wohnungen zur Verfügung stellen. Das sind ja Fragen der Integration und des Miteinanderlebens, die wir eigentlich viel mehr adressieren müssten, als allein nur die Steuerung oder die Abwehrhaltung von Migration. Das war aber das Riesenthema im Wahlkampf und nicht die Frage Wirtschaft auch, aber das stand dann am Ende nicht ganz so stark im Fokus an Diskussionen, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Und dann haben die Menschen eben aus dem Gefühl heraus teilweise auch ihre Entscheidungen getroffen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Landtagswahlen schauen in Ost und West, wir haben ja schon in den Bundestagswahlen und eigentlich in allen letzten Wahlen gesehen, also ich schaue mir zum Beispiel Wahlanalysen im Nachgang anders an, glaube ich, als die meisten Menschen. Und ich würde mir auch von vielen Menschen oder vielen Medien wünschen, dass sie die Ergebnisse anders darstellen. Nicht immer mit diesen, wir haben den blauen Osten und den schwarzen Westen. Weil wenn man sich das genau anguckt, schon zur Europawahl war es so, dass die AfD im Westen auch zweitstärkste Kraft war. Das wird aber nicht abgebildet. Und dadurch entsteht ja auch so ein Shift. Und Sie haben ja vorhin angemerkt, dass in strukturschwachen Regionen die Menschen eher transformationsmüde sind. Und das kann man ja jetzt sozusagen übertragen von, wir haben das im Osten gesehen, jetzt sehen wir das immer mehr auch in strukturschwachen Regionen in Westdeutschland, also zum Beispiel NRW. Bei den Wahlen, bei den Kommunalwahlen haben wir das ja gesehen. Was glauben Sie denn, könnte denn Westdeutschland von Ostdeutschland jetzt lernen, auch für die Landtagswahlen, für die Kommunalwahlen, die anstehen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass, wie gesagt, die nicht Affinität, aber die Empfänglichkeit für populistische Aussagen, dass das tatsächlich ein Stück weit damit zu tun hat, wie verunsichert ich vielleicht auch bin in meinem Alltag, was mich beunruhigt, ob ich das Gefühl habe, ich kann damit umgehen oder nicht. Und das ist schon auch ein Thema, was für Westdeutschland genauso für strukturschwache Räume gilt. Und es gibt ja auch in den Perspektiven und Ansichten der Menschen auch politischen Einstellungen, auch in Westdeutschland, und das zeigt ja auch der Deutschlandmonitor, auch einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die durchaus auch Affinität für autoritäre Kräfte haben. Das ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen. Das mag man ja manchmal glauben, weil wir oft immer diese ostdeutschen Studien machen und leider auch die Wahlergebnisse sehen. Aber es gibt es in Westdeutschland genauso. Was aber, glaube ich, ein Stück weit, ich will nicht sagen, das retardierende Moment, aber ist so, was vielleicht auch lange noch auch dagegen gewirkt hat und was zum Teil auch noch anders im Westen wirkt.
Also mit retardiert meinen Sie so einen verlangsamenden Moment?
Ja, genau. Ja, okay, so, ja. Dass es nicht so schnell passiert wie bei uns ist, dass zum einen, wir haben eine breitere Strukturschwäche in Ostdeutschland, wo eben auch das Umfeld, wenn man immer wieder auf den anderen hört, es geht einem ähnlich und man hat nicht diese positiven, oder diese Ressourcen und diese positiven Ausblicke, dann prägt einen das. Und in Westdeutschland ist es schon noch sehr unterschiedlich teilweise auch in der Prosperität der Region, aber auch Sozialpartnerschaften, die stärkere Tarifbindung, die es in Westdeutschland noch gibt und eben auch das Sozialgefüge, was dann auch noch das Gefühl den Menschen gibt, okay, da gibt's auch noch Institutionen, die kämpfen auch für mich, da ist die Repräsentation auch von Interessen noch mal eine andere, als das in Ostdeutschland der Fall ist. Und wir wissen auch, das zeigen auch Studien, zum Beispiel Mitbestimmung in Betrieben, wenn die gut ausgestaltet ist und wenn die gut funktioniert, dann ist auch die Anfälligkeit für autoritäre Gedanken, für Populismus nicht so stark ausgeprägt. Und das fehlt leider in Ostdeutschland. Das konnte man nach der Wiedervereinigung nicht so stark entwickeln, wie das in Westdeutschland der Fall ist. Aber auch da müssen wir davon kämpfen, dass es erhalten bleibt, weil da sehen ja auch die einen oder anderen dran.
Okay, wir biegen jetzt auch schon auf die Schlussgerade ein. Deswegen will ich euch nochmal in die letzte kleine Mini-Kategorie entführen. Die heißt nämlich Wahlwissen leicht gemacht. Und hier erklären wir euch rund um die Wahlen und Demokratie Fragen, die ihr uns stellt. Kevin aus Sachsen-Anhalt, nicht näher benannt, hat uns eine Frage gestellt. Grüße gehen raus. Warum regieren Parteien, die Wahlen gewonnen haben, nicht automatisch dann auch und stellen den Ministerpräsidenten? Das kann ich dir erklären. Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie, in der die Exekutive, also die Regierung, die ausführende Gewalt vom Parlament abhängt. Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern vom Landtag mit absoluter Mehrheit bestätigt. Absolute Mehrheit bedeutet hierbei 50 plus eine Stimme. Also die Regierung kann nicht überstimmt werden. Und das passiert in Deutschland meistens nach Koalitionsverhandlungen, weil eine Kraft alleine vielleicht die stärkste Kraft sein kann, aber nicht diese absolute Mehrheit erreicht. Das soll verhindern, dass es so Mehrheitsdiktaturen gibt, fördert Kompromisse, macht Regierungen stabiler, weil sie ja mehr politische Meinungen und politische Willen der BürgerInnen inkludiert. Und ne, das ist halt der Gegensatz zu einem präsidialen System, wo der Regierungschef oder die Regierungschefin direkt gewählt wird. Hat beides Vor- und Nachteile. Und ich kenne den Vorwurf von AfD-WählerInnen, dass die teilweise sagen, da wurden Wahlen geklaut und die AfD sind ja die Stärksten. Das hat übrigens nichts mit der AfD zu tun. Das ist in der Geschichte immer wieder vorgekommen. Ich nenne euch mal zwei Beispiele. Zum Beispiel Baden-Württemberg 2011. Eigentlich hatte die CDU mit 60 Sitzen die stärkste Fraktion. Aber die Grünen hatten mit 36 Sitzen mit der SPD eine Koalition gebildet mit 35 Sitzen und hatten damit eine gemeinsame Mehrheit gegenüber Schwarz-Gelb. So konnte Winfried Kretschmann Regierungschef werden. Das gleiche ist in Thüringen zum Beispiel auch passiert, 2014. Wir wissen ja, Bodo Ramelow ist Ministerpräsident geworden, aber eigentlich hatte die Wahl nach Sitzen die CDU gewonnen. Und in Koalitionsverhandlungen konnte dann aber die Linke, die SPD und die Grünen dazu überzeugen, mit denen in eine Regierung zu gehen. Damit hatten sie die Mehrheit gegenüber der CDU. Schickt uns gerne auch Fragen zu Landtagswahlen und wie das alles so funktioniert. Und wir beantworten die euch hier gerne. Ich habe noch eine Frage zu den Landtagswahlen. Für die SPD steht ja in Mecklenburg-Vorpommern viel auf dem Spiel, für die CDU in Sachsen-Anhalt. Was glauben Sie denn, weil einige Politikbeobachterinnen sehen ja so ein kleine oder erinnern sich gerade an den Gerhard Schröder-Moment 2005 zurück, als die verlorene Wahl in NRW ihn dazu brachte, die Vertrauensfrage zu stellen, um Neuwahlen zu ermöglichen. Was glauben Sie denn, könnten die Ergebnisse der Landtagswahlen für die Bundesebene auch bedeuten?
Naja, grundsätzlich ist es ja so, wenn man Landtagswahlergebnisse betrachtet, ist es ja oft so, dass man sagt, wenn sie gut laufen, ja, es gibt total Rückenwind für die Bundesparteien. Und wenn sie schlecht laufen, ist es so, da will man ja oft, jetzt sagt man, Länder sind Länderergebnisse und das hat nichts mit dem Bund zu tun. Da findet man ja immer schnell Erklärungen. Ich glaube, wir müssen die Ergebnisse in den Ländern sehr ernst nehmen, auch den politischen Willen, der damit ausgedrückt wird, und uns auch immer kritisch hinterfragen, was bedeutet das auch für unsere Politik. Oftmals wird ja auch der Sündenbock in Berlin gesucht, aber ich glaube, man muss das einfach mal auch ein bisschen differenzieren, muss sich die Wahlanalysen angucken. Und letztendlich glaube ich schon, dass die Menschen erwarten, sie haben eine Bundesregierung gewählt für 4 Jahre und sie sollte auch ihre Aufgaben versuchen zu lösen und denen auch sich zu stellen. Das, glaube ich, halte ich schon für wichtig. Man muss dann genau schauen, welche Wahlergebnisse hat man in den Ländern und wie wird vor Ort damit umgegangen. Ich erinnere an Thüringen, an den 5. Februar, wo es dazu kam, dass mit der Stimmen der AfD ein Ministerpräsident gewählt wurde. Und das ist dann schon schwierig. Und das löst dann natürlich auch Unruhe in den Parteien auf, die dazu beigetragen haben. Und da gab es ja dann aber auch eine klare Haltung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dann auch mit einer klaren Haltung zu den Dingen auch verhält, auch bundespolitisch. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt, wenn jetzt die Wahlen schwierig ausgehen für Herrn Merz zum Beispiel, wenn jetzt mit der CDU, dass man dann die Vertrauensfrage stellen sollte. Weil ich denke, es ist gerade in diesen Zeiten, wo wir auch merken, dass Koalitionsbildung immer schwieriger wird, weil die Wahlergebnisse immer herausfordernder werden, dass wir dann dafür für noch mehr Unsicherheit in der Bevölkerung sorgen, wenn dann die Bundesregierung sozusagen Neuwahlen anstrebt nach so einer Landtagswahl. Das wäre, dazu haben wir zu herausfordernden Landtagswahlen auch schon über längeren Zeitraum, wo wir jetzt auch Dreierbündnisse oft haben, wo wir keine klaren Mehrheiten mehr haben in den Landtagen. Wenn sich das dann auch auf die Stabilität der Bundesregierung zu stark auswirken würde, dann hätten wir, glaube ich, zu viel, also Unsicherheit in diesem Land politisch. Und das ist auch schlecht für die Wirtschaft, das ist schlecht für die Menschen und ich glaube, das können wir nicht wollen.
Danke Ihnen erstmal für das Interview. Da sind wir jetzt an unserem letzten Mini-Format, das heißt Phrasendrescher. Welche zwei Wahlkampfphrasen können Sie nicht mehr hören, Frau Kaiser, und warum?
Ja, also ich glaube, so Phrasen gibt es ja viele und ich verwende die teilweise auch manchmal, aber dieser Ausdruck, da müssen wir uns mal ehrlich machen. Also das denke ich immer, ja, ich kommuniziere ehrlich und immer dieses so nach dem Motto, jetzt kommen Sie mal runter so und wir kommunizieren nicht ehrlich. Ich glaube, bei manchen passt das schon, aber das manchmal denke ich so, als ob wir nicht versuchen, hier auch seriös zu argumentieren. Also das finde ich manchmal auch so ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich gerade gesagt, ich verfalle auch oft und ich glaube, ich habe es in diesem Interview auch schon mal gesagt. Aber wir müssen an den richtigen Stellschrauben drehen.
Ja,
das ist ein Wort, und dann ärgere ich mich auch immer, aber ich höre das oft bei anderen, denke mir so, das ist ein typischer Spruch. Das ist auch so eine Phrase, die dann immer wieder kommt. Und ich weiß, was damit gemeint ist. Man will es irgendwie ausdrücken, so nach dem Motto, man muss genau hingucken und dann nochmal was verändern. Das ist dann so ein Bild, was sich da so verfestigt hat, was ich dann auch immer wieder höre. Und dann denke ich mir so, ah ja, okay.
Aber da haben Sie sich ja gerade ehrlich gemacht.
Ja, genau, ja.
So okay, dann noch die letzte Frage. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wenn Sie jetzt die nächsten 10 Jahre eine absolute Mehrheit hätten und für, sagen wir mal zum Beispiel Thüringen oder den Osten, je nachdem, was Sie so bestimmen könnten, wo würden wir dann in 10 Jahren stehen? Was ist Ihre Vision?
Also in 10 Jahren, da hätten wir ein Ostdeutschland, was also gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland geschafft. Also das heißt, ich kann überall gut leben. Ich habe eine gute Gesundheitsversorgung, gerade zum Beispiel auch mit digitaler Unterstützung. Die Universität in Cottbus, die medizinische Universität, arbeitet da an tollen Lösungen zum Beispiel, dass die da sehr erfolgreich mit sind und dass wir das Problem, was Ärztemangel betrifft, überwinden können. Aber genauso auch, dass die Mobilität bezahlbar und erschwinglich ist, dass ich mich gut bewegen kann, dass ich ein gut ausgebautes Netz habe, dass die Löhne und Einkommen richtig gut sind, dass ich auch ein Vermögen aufbauen kann, auch als Ostdeutscher. Das würde ich mir wünschen, dass wir dann so weit sind. Und vor allen Dingen, dass ich, wenn ich eine Arbeit suche, die auch finde und da auch gut abgesichert bin, ein Mitbestimmungsrecht habe, also mich einbringen kann, Selbstwirksamkeitsgefühl und vor allen Dingen, dass wir überall auch lebendige Kommunen, lebendige Gemeinde und Städte haben, wo man sieht, es gibt schöne Schulen, es gibt tolle Kindergärten und ich fühle mich da wohl, viel Wohnraum, der bezahlbar ist. Genau, also das würde ich mir so vorstellen, dass wir das dann erreicht haben.
Danke, Frau Kaiser, für dieses Interview und diesen Überblick einmal am Anfang zu den Wahlen dieses Jahr in Ostdeutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und hoffentlich sehen wir und hören wir uns mal wieder.
Das würde mich freuen. Schönen Tag noch.
Ja, und da sind wir auch schon am Ende angekommen von der zweiten Staffel Mauerecho, also von der ersten Folge der zweiten Staffel. Wie fandet ihr? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Einen herzlichen Dank geht raus an Sebastian Jautschus, der unser neuer Cutter ist und diese gesamte Klangwelt für uns designt hat. Schreibt uns auch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Folgt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns gerne Kritiken und Wünsche an mauerecho@taz.de. Ich freue mich sehr auf eure Mails. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Da ist die Wahl in Baden-Württemberg schon gelaufen. Und wir ordnen dann mit einer Person aus dem Spitzenpersonal der Grünen das Ganze ein und schauen in den Westen. Ja, schreibt uns da auch gerne Fragen, die ihr an die Person dann habt. Ich verrate euch noch nicht, wer es ist. Ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und euch noch eine wunderbare Zeit. Ihr wisst, wir enden wie letztes Jahr auch. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.